SWR aktuell Kontext.
Es hat Glück und Leid über die Menschen gebracht, es hat Kriege ausgelöst und Kriege finanziert. Wer es besitzt, kann sich glücklich schätzen. Die Jagd danach hat so manchen ins Unglück gestürzt. Die Rede ist von Gold. Das ewig glänzende Edelmetall, das seit jeher für das Gute und Schöne steht, aber auch für Macht und Herrschaft. Mythos Gold, mehr als ein teures Edelmetall. SWR aktuell Kontext von und mit Gerhard Leitner. Gold wird seit mindestens 6 Jahrtausenden zu Schmuck oder rituellen Gegenständen verarbeitet. In praktisch allen Hochkulturen war Gold das Edelste, mit dem Herrscher ihren Reichtum zur Schau gestellt haben. Seit dem 6. Jahrhundert vor Christus gibt es Goldmünzen als Zahlungsmittel. Wir wollen uns mit dem außergewöhnlichen Material näher befassen und deshalb frage ich den Mineralogen Udo Neumann, der lange an der Universität Tübingen geforscht und gelehrt hat. Herr Neumann, ganz banal gefragt, was ist Gold aus mineralogischer Sicht?
Aus mineralogischer Sicht ist Gold ein Mineral, was zusammen mit Silber und Kupfer häufig in der Erdkruste vorkommt, und zwar als gediegenes Mineral, so nennen wir das. Das ist nicht gebunden an andere Elemente. Also es kommt in reiner Form vor.
Wie ist denn Gold entstanden erdgeschichtlich?
Seitdem die Erde gebildet worden ist, vor 4,56 Milliarden Jahren, war Gold immer vorhanden. Und das hat sich dann im Laufe der Erdgeschichte natürlich in bestimmten Bereichen etwas mehr konzentriert und ist dann irgendwann mal so weit auch aufkonzentriert worden, dass es dann wirtschaftlich abbaut.
Und ist denn Gold ein Produkt, was auch durch Druck und Hitze und Vulkanismus entsteht, oder wie kann man sich das vorstellen?
Sie meinen sicherlich die Goldlagerstätten. Die sind häufig an magmatische Gesteine gebunden, also an Magmen, die in der Erdkruste intrudieren, und da wird dann in gewisser Weise Gold freigesetzt oder auch durch heiße Wässer, die in der Erdkruste migrieren und an bestimmten Stellen das Gold auflösen und transportieren und an anderer Stelle wieder absetzen und dort konzentrieren.
Wie viel Gold gibt es denn noch in der Erde?
Es weiß keiner, wie viel Gold noch in der Erde steckt. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass was wirtschaftlich gerade noch abbaubar ist an Menge Gold, das sind ungefähr 50.000 Tonnen. Und natürlich steckt noch eine riesengroße Menge an Gold in den Gesteinen drin, die vielleicht momentan nicht wirtschaftlich abbaubar sind, aber vielleicht in 20, 30, 40 Jahren dann wirtschaftlich zu fördern sind.
Die Gier nach Gold wurde mit der Vormachtstellung der europäischen Seemächte Spanien, Portugal, England und Italien zu einem maßgeblichen Grund für Kriege und Eroberungszüge der Neuzeit. Mit dem mörderischen Goldraub bei den Hochkulturen Süd- und Mittelamerikas, vor allem der Inkas Anfang des 16. Jahrhunderts, finanzierten und zementierten die Spanier damals ihre Weltmacht. Die Jagd nach dem glänzenden Metall hat 1849 viele Männer nach Alaska und nicht wenige von ihnen ins Verderben oder gar in den Wahnsinn getrieben. Praktisch zeitgleich löste die Meldung von Goldfunden im kalifornischen Sacramento-Tal den Californian Gold Rush aus. Hunderttausende machten sich auf den Weg, eine regelrechte Völkerwanderung. USA-Korrespondent Arthur Landwehr erinnert.
Eigentlich wollten nur zwei reich werden. Der Zimmermann James Marshall und John Sutter, die gemeinsam eine Sägemühle in Kalifornien bauten. 1848 war das. Im Sacramento-Tal fanden sie Gold im Fluss. Es gab ein paar Arbeiter, die wurden beteiligt, wenn sie das Geheimnis für sich behalten könnten. Konnten sie aber nicht. Samuel Brannan, ein mormonischer Siedler und Ladenbesitzer, hatte vom Gold erfahren und gleich gewusst, wer reich wird. Nicht der Goldsucher, sondern der, der die Schaufeln verkauft. Also kaufte er Schaufeln, Zelte, Töpfe, Goldpfannen und was man sonst so alles braucht, füllte sein Lager bis zum Rand und streute dann systematisch die Nachricht. Und die verbreitete sich wie ein Lauffeuer im ganzen Land. Ab 1849 kommen sie dann, die Männer, auf der Suche nach ihrem gelben Glück. Viele mit Planwagen und Pferden über die großen Ebenen und die Rocky Mountains, Tausende mit dem Schiff, entweder von New York bis Panama, dann zu Fuß bis zum Pazifik und mit dem nächsten Schiff nach San Francisco. 4 Wochen. Oder um Kap Horn, 8 Monate. Die 49er unterwegs, aus Europa auch und aus China. 300, 400 Dollar am Tag, so viel finden die Ersten. Sie müssen sich praktisch nur bücken. Insgesamt wurden wohl 10 Millionen Dollar aus der 160 Kilometer langen Mutterader geschaufelt. Aber immer mehr Goldsucher kommen, über 200.000. Die Claims immer kleiner, Gewalt steigt, Claims gestohlen, und die Zahl derer, die nichts finden, übersteigt bald die der Glücklichen.
Die Zeit, in der man dicke Nuggets einfach so im Flussbett findet, ist natürlich längst vorbei. Aber dennoch gibt es bei uns Menschen, die dem Goldrausch verfallen sind, obwohl sie wissen, dass sich das überhaupt nicht lohnt. SWR-Reporter Markus Bender hat Hobby-Goldwäscher an der Alb bei Bad Herrenalb besucht.
Bei Mara aus Karlsruhe ist Goldfieber ausgebrochen. Immer wieder schippt sie Kies mit einem Spaten auf eine Goldwaschrinne.
Weil unsere Schüssel ist schon leer und damit wir mehr Gold finden.
Papa Mark ist auch mit dabei und auch ihn hat der Goldrausch gepackt.
Für die Kinder ist es sehr abenteuerlustig, aber auch das Kind im Mann kommt so ein bisschen durch, wo man dann doch ein bisschen die Abenteuerlust packt und doch ein bisschen der Goldrausch austritt, ne?
Rund 20 Goldsucher stehen mit Gummistiefeln im flachen Wasser der Alb in Bad Herrenalb. Auch Familie Ritter aus Gaggenau ist gekommen. Mit erwartungsvollem Blick drehen und schütteln sie einen blauen Goldwaschteller hin und her.
Durch Drehen und Schütteln muss man versuchen, das restliche Material aus der Pfanne rauszukriegen. Bestenfalls bleibt dann am Ende etwas Gold in der Pfanne übrig.
Waren Sie erfolgreich?
Überschaubar. Für einen Ring reicht es noch nicht.
Was übrig bleibt, sind meist kleine glitzernde Goldsplitter und davon haben Marc und Mara schon ein paar gefunden.
Dürften so 3-4 Flitter sein. Wenn man hier sehr genau hinschaut, kann man sehen, hier im Röhrchen. Aber ja, es ist doch auch sehr schwer zu unterscheiden von dem Katzengold.
Katzengold ist eben kein echtes Gold. Und das zu unterscheiden, ist die Aufgabe von Linus.
Katzengold, das ist der Name für etwas, das glitzert, aber eben kein Gold ist. Da haben wir hier vor allem Pyrit und Glimmer. Gold ist weich, das heißt, wenn man zum Beispiel mit einer Nadel auf Gold geht, kann man Gold sogar aufpieksen. Katzengold, also Pyrit und Glimmer, das zerbricht.
Der 19-Jährige führt den Kurs durch, unterstützt die angehenden Goldsucher bei ihrer Aufgabe, die mühselig ist, weil es gar nicht so leicht ist, überhaupt Goldsplitter in der Alp zu finden.
Mein größter Fund war ein 1 mm großer Goldsplitter. Den haben wir hier oben aus einem der Bäche gezogen. Aber das war wirklich ein besonderer Moment, weil die normalen Goldfilter, die sind ja sehr, sehr klein. Man sieht eigentlich fast nur noch das Glänzen. Aber dieser Goldfilter war so groß, man konnte die Ränder erkennen, der war wunderschön. Das war eine ziemliche Überraschung, dass wir den dann geholt haben.
Das Gold in der Alb stammt übrigens unter anderem aus dem Rhein. Zur Landesgartenschau vor ein paar Jahren wurde mit Kies aus dem Rhein kleine Inseln in der Alb errichtet. Und das Wasser setzt das Gold nun frei. Und auch den Goldrausch bei den vielen Schatzsuchern.
Wir haben ein paar, die waschen ordentlicher, wir haben ein paar, die waschen einfach sehr viel. Es gibt eigentlich auch kein richtig oder falsch, weil am Ende waschen wir hier nicht fürs Gold, wir waschen für die Freude.
Also diese Goldwäscher an der Alb werden sicher nicht reich. Dabei ist Gold von jeher auch als Wertanlage interessant, mal mehr oder weniger. Wie sieht es derzeit aus angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung? Die Frage geht an Hermann Josef Tenhagen vom Online-Verbraucher-Ratgeber Finanztipp.
Also Gold wird nie ganz wertlos, insofern ist es immer auch ein Inflationsschutz. Wenn Sie sich angucken, ob Gold tatsächlich in der normalen Bandbreite und normale Bandbreite 5% Zinsen oder 5% Inflation hatten wir sonst immer schon mal, ob das dann eine sinnvolle Anlage ist, dann würde ich sagen, begrenzt. Also ich würde immer, wenn man das will, 10% seines Geldes in Gold anlegen, aber ich würde nicht den größeren Teil meines Geldes in Gold anlegen, zumal das extrem spekulativ auch ist. Von 1980 bis 2008 hat man gebraucht, um den Preis von Gold von 1980 wieder zu bekommen, also um den gleichen Preis wieder zu bekommen. Das geht sehr stark rauf und runter, mindestens so stark wie bei Aktien, eher noch mehr. Und über die ganz lange Frist waren die Renditen bei einem Indexfonds besser als beim Gold.
Dennoch gehört Gold zu den Klassikern der Wertschöpfung, vor allem in Krisenzeiten. Und dass noch jede Menge Gold im Erdboden steckt, hat der Mineraloge Udo Neumann bereits bestätigt. Deshalb die Frage, wo sind denn derzeit die lukrativen Lagerstätten?
Die wirtschaftlich wichtigen Lagerstätten, die gibt es in Kanada, Australien, Russland, China, Mongolei.
Und die liegen tief unter der Erde?
Nicht alle. Wenn sie zu tief liegen würden, dann könnte man sie nicht wirtschaftlich abbauen. Das heißt, sie müssen schon relativ oberflächennah sein, denn die meisten von den Goldlagerstätten, die man heute abbaut, die liegen oberflächennah, sodass sie im Tagebau abgebaut werden können. Es gibt nur wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel in Südafrika. Da muss man 4-5 Kilometer tief minen, um das Gold dort zu finden.
Gold ist ja nicht nur ein Schmuck- oder Wertgegenstand. Wofür braucht man denn Gold sonst noch?
In der Industrie, vor allem in der Elektronik. Also zum Beispiel, um Kontakte herzustellen oder als Katalysatorenmaterial. und dann in der medizinischen Anwendung auch, also zum Beispiel als Zahngold. Aber sonst ist die industrielle Anwendung von Gold relativ wenig, denn das meiste, was an Gold gefördert wird und momentan vorhanden ist, das liegt in Form von Schmuck oder Goldbarren oder Münzen vor.
Gold ist also aus verschiedenen Gründen sehr begehrt. Deswegen wird es oft illegal unter unmenschlichen Bedingungen abgebaut, wie zum Beispiel im Amazonasgebiet, verbunden mit beträchtlichen Umwelt- und Gesundheitsschäden, wie Südamerika-Korrespondentin Gudrun Fischer berichtet.
Es ist brütend heiß. Kleine Holzboote tuckern auf dem Rio Madeira, dem wasserreichsten Zufluss des Amazonasstroms. Nicht weit entfernt ragt die Skyline der Halbmillionenstadt Porto Velho in den wolkenverhangenen Himmel. Gleich wird ein tropischer Regen niedergehen, wie hier fast jeden Tag. Porto Velho ist die Hauptstadt des Amazonas-Bundesstaats Rondônia. An der Universität von Porto Velho arbeitet der Biologe Wanderley Bastos seit über 20 Jahren zur Vergiftung von Fischen und Menschen durch Quecksilber. Dieses Metall wird bei der Suche nach Gold in den Flüssen des Amazonasgebiets verwendet.
Das Gold im Rio Madeira ist feines Flussgold und stammt aus den Anden. Nach der Schneeschmelze in den Anden schwillt der Madeira an, dann lagert sich Gold im Flussbett ab. Immer wieder kommt es hier im Amazonasgebiet zu einem Goldgräberboom, so wie zurzeit. Das hat mit der Armut der Menschen und dem hohen Goldpreis zu tun.
Hüttengroße Goldgräberflöße ziehen sich wie an einer Kette aufgereiht quer über den Madeira. Gelegentlich greifen der Zoll und die Polizei ein. Sie beschlagnahmen die illegalen Flöße und stecken sie in Brand. Doch bald danach tauchen die Goldgräberflöße wieder auf. Von den Flößen ragen Schläuche in den Fluss. Mit ihnen wird das Flussbett abgesaugt. Über eine Art Teppich gegossen, bleibt das wertvolle Sediment zurück. Nun kommt das Quecksilber zum Einsatz, sagt der Biologe Wanderley Bastos.
Die große Frage ist, woher die Leute das Quecksilber haben. Offiziell darf es nicht ohne Genehmigung verkauft werden, denn es ist hochgiftig. Sicher wird es geschmuggelt. Sie schütten also das Quecksilber in das in einer Pfanne aufgefangene Sediment. Quecksilber löst das Gold aus den Steinchen und verbindet sich mit dem Gold zu kleinen Klumpen. Dann erhitzen die Leute die kleinen Klumpen und das Quecksilber verdampft.
Zurück bleibt das reine Gold. Da die Goldgräber keine Masken tragen, atmen sie die Quecksilberdämpfe ein. Ein Teil des Quecksilbers gelangt außerdem in den Fluss. Im Fluss verwandelt es sich mit Hilfe von Bakterien in das noch giftigere Methylquecksilber. Über die Nahrungskette reichert sich Methylquecksilber in Fischen an. Vor allem für die indigene und die arme Flussbevölkerung im Amazonasgebiet sind Fische die Hauptproteinquelle. Die gesundheitlichen Folgen einer Quecksilbervergiftung sind gravierend.
Es ist ein Bündel von Symptomen. Quecksilber zerstört das zentrale Nervensystem. Die Folgen sind Störungen im Bewegungsapparat, in der Sehfähigkeit, in der Hörfähigkeit und so weiter.
Die vergifteten Menschen zeigen einen extrem hohen Quecksilbergehalt in ihren Haaren und im Urin. Sie haben Symptome, die einer Krankheit aus Japan ähneln, der Minamata-Krankheit. Sie war in den 1950er Jahren Folge der Quecksilbervergiftung in der japanischen Bucht Minamata. Folgen sind Müdigkeit, Epilepsien, Lähmungen. Eine Quecksilbervergiftung kann auch zum Tode führen. In Minamata gelangte das Methylquecksilber ins Meer. Im Amazonasgebiet entsteht Methylquecksilber erst in den Flüssen und gelangt in Plankton und Fische. Methylquecksilber ist teratogen, schädigt also den Fötus von Schwangeren. Der Veterinärmediziner Antonio Azeredo, der an der Staatlichen Universität von Rio de Janeiro am Biophysikalischen Institut arbeitet, sagt:
Die WHO hat festgelegt, dass 10 Mikrogramm Quecksilber pro Liter akzeptabel sind. Wir haben im Amazonasgebiet das Doppelte, manchmal das Vierfache.
Inzwischen wird den Menschen, die im Amazonasgebiet viel Fisch essen, geraten, nur pflanzenfressende Fische zu verzehren, die in der Nahrungskette weiter unten stehen. Sie enthalten weniger Methylquecksilber.
Existem pesquisadores do laboratório de radioisótopos que
Einige Forschende von unserem Radioisotopenlabor hier in Rio de Janeiro sind in das Territorium der Yanomami gefahren und haben sie untersucht. Ihre Situation ist wirklich extrem schlecht. Sie leiden unter Quecksilbervergiftung, aber auch unter der Zerstörung ihrer Territorien durch den illegalen Goldabbau.
Bei einer kleinen, wissenschaftlich begleiteten Flusspopulation am Rio Madeira treten bisher keine Krankheitssymptome auf, obwohl die Anwohnerinnen und Anwohner extrem hohe Quecksilberwerte in ihren Haaren aufweisen. Sind sie durch die Einnahme von Selen, das sich zum Beispiel in der Paranuss findet, geschützt? Das ist die These, die der Biologe Wanderley Bastos aus Porto Velho zurzeit verfolgt.
Selen ist ein Antioxidant. Es gibt bereits viele Laborversuche mit Meerschweinchen und Ratten, die zeigen, dass Selen einen Komplex mit Methylquecksilber bildet und es damit inaktiviert.
Am besten wäre es, Goldgräber aus dem Amazonasgebiet zu vertreiben. Doch das ist fast unmöglich. Die Goldgräbercamps, die mitten im Urwald liegen, werden von schwer bewaffneten Männern bewacht. Niemand wagt es, sich zu nähern. Deshalb sind Präventionsangebote für die Menschen an verseuchten Flüssen naheliegend.
Am Schluss wollen wir uns noch mal versöhnlicher mit dem außergewöhnlichen Metall befassen. Herr Neumann, was ist denn für Sie das Faszinierende an Gold?
Es ist in reiner Form sehr schön anzusehen. Es hat eine goldglänzende Farbe und es ist auch an der Oberfläche nicht verwitterbar. Das heißt, es ist in reiner, purer Form ziemlich lange haltbar. Das heißt, wenn Sie irgendwo im Gebirge ein Stück reines Gold finden, dann ist das vielleicht schon tausende von Jahren so in dieser Form dort und es ist nicht irgendwie angelaufen oder wird dunkel oder sowas, sondern es glänzt immer noch als Gold, als wenn es gerade entstanden
ist. Das ist ja auch als Material spannend.
Sie können damit relativ feine Goldbleche oder Goldschichten zum Beispiel produzieren. Das heißt, das Gold, das kann so weit geplättet werden, so in solche dünnen Schichten gepresst werden, dass es eigentlich nur noch etliche Atomlagen sind, die diese Schicht ausmachen. Das heißt, ein ganz dünnes Plättchen.
Sagt der Mineraloge Udo Neumann, der lange an der Universität Tübingen geforscht und gelehrt hat. Und das war SWR Aktuell Kontext, Mythos Gold, mehr als ein teures Edelmetall, von und mit Gerhard Leitner.